In unserer heutigen Episode nehmen wir die Houston Rockets und die Chicago Bulls unter die Lupe. Die Texaner wollen endlich den Titel, während die Fans aus Windy City wohl noch länger auf Erfolg warten müssen. Wo stehen diese Teams aktuell? Was sind die Knackpunkte? Und wie weit kann die Reise gehen? All das im NBA-Tauchgang. Ahoi!
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Talk about creativity. Where'd that come from?
NBA-Fans, willkommen zurück zum NBA-Tauchgang. Unsere zweite Episode aus der Saison 2019-2020. Vielen, vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen beim letzten Mal. Wir haben ja ein bisschen erzählt, wie es bei uns so aussieht und warum wir den Tauchgang etwas verändern in seiner Konzeption. Da haben mich und Arne viele positive Stimmen erreicht, die uns ermutigt haben, weiterzumachen. Und natürlich macht uns das Ganze auch Spaß. Also vielen Dank für alle, die sich auch beteiligen wollen an Podcasts. Wir kommen auf euch zu und danke für alle, die uns auf verschiedenen Wegen supporten wollen. Auch das kriegen wir sicherlich hin. Wir werden uns da so ein bisschen was überlegen für alle, die Interesse haben, auch vielleicht finanzielle Unterstützung zu leisten. Lassen uns mit solchen Sachen aber erstmal Zeit. Wir wollen hauptsächlich erstmal drinbleiben, das Ding am Laufen halten und weiterhin auch Spaß haben. Ich bin Nils Horstmeier und mit mir im Gespräch ist wie immer der gute alte Arne Brandt. Arne, grüß dich.
Hi Nils, hi Leute.
Ja, Arne, vielleicht kurz, bevor wir so richtig einsteigen mit unserem heutigen Thema. Es sind ja jetzt auch 2 Wochen wieder vergangen seit unserem ersten Saisonüberblick. Wenn du nochmal jetzt so ein kleines Resümee ziehst, also aus den Takes, die wir so gezogen haben, welche Teams jetzt so Überraschungen waren und was so die größten Überraschungen waren. Was ist dir jetzt in diesen 2 Wochen seitdem nochmal aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall, dass es bei den Miami Heat und bei den Raptors richtig gut läuft, wie wir es gesagt haben. Das sind schon 2 richtig gute Teams, die echt Spaß machen. Ich habe jetzt natürlich viel mich auf die Teams konzentriert, die wir heute besprechen. Wir können es ja schon mal sagen, Houston Rockets, Chicago Bulls. Können wir auch gleich nochmal sagen, warum wir uns für die Teams entschieden haben und wie wir da rangegangen sind. Ja, und ansonsten, die Lakers sehen super stark aus. Das ist schon echt krass. Die Clippers jetzt mit Kawhi und Paul George zusammen fand ich auch sehr beeindruckend. Haben auch gegen die Rockets gespielt. Das hat natürlich ganz gut gepasst. Und ansonsten gibt es natürlich noch ein paar negative Überraschungen. Die Portland Trailblazers habe ich nicht hoch auf dem Zettel gehabt, wie im letzten Podcast besprochen, aber dass sie jetzt so abrauschen, 5-12 und die Warriors 3-14, die waren beide im Conference-Finale. Das ist schon, müsste man eigentlich mal nachgucken, ob es das schon mal gegeben hat, dass 2 Conference-Finalisten dann in der Saison danach sowas von abschmieren. Und die Spurs natürlich auch bisher sehr enttäuschend, das hätte ich auch nicht gedacht.
6-11 aktuell, ja.
Genau. Und das sind so die Gedanken. Denver hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Die hatte ich jetzt am Anfang nicht so hoch auf dem Zettel, aber fand ich jetzt schon stark, was sie gegen Houston gemacht haben. Auch so der Gameplan hat mir sehr gut gefallen. Die Brooklyn Nets finde ich ziemlich enttäuschend. Und die Verletzungen, mit den Verletzungen geht es auch leider so weiter. Vucevic ist raus für 4 Wochen. Es ist schon schade, wie viele Leute da diese Saison angeschlagen sind. Kemba Walker eventuell auch. Muss man mal sehen, wie das jetzt so weiterläuft.
Ja, das sah auf jeden Fall böse aus. Müssen wir wirklich mal sehen. Ich glaube, nähere Informationen gab es jetzt noch gar nicht, ne? Inhaltlich.
Ja, ich habe mich jetzt, wie gesagt, ziemlich auf Houston und Chicago konzentriert. Ich hatte gehört, dass er schon aus dem Krankenhaus entlassen wurde, Kemba Walker. Aber ja. Weitere Infos habe ich jetzt gerade nicht dazu. Hoffe natürlich, dass es ihm gut geht. Und ja, ist natürlich immer schon ziemlich beängstigend, wenn da irgendwas mit der Halswirbelsäule passiert. Er ist da so in seinen Teammate Ogilvy, ist also reingelaufen mit Kopf runter. Ja, und dann zu dem, was wir heute machen. Wir haben es ja gesagt, wir wollen uns gerne ein bisschen mehr fokussieren und den Blick ein bisschen mehr schärfen für einzelne Teams. Jetzt haben wir uns 2 ausgesucht. Wir haben einfach überlegt, worauf wir am meisten Bock haben. Ich hatte vor der Saison ja schon gesagt, Houston Rockets und diese Dynamik Harden-Westbrook, das interessiert mich sehr. Habe ich große Lust gehabt, da reinzugucken, haben wir uns für die Rockets entschieden und dann haben wir gedacht, das ist vielleicht auch ganz cool, ein gutes Team zu nehmen und eins, bei dem es vielleicht nicht so gut läuft und das auch eher so im unteren Bereich der Tabelle zu finden ist, haben wir uns für die Bulls entschieden. Die Bulls waren mein Team in der Derrick Rose-Zeit. Ich hatte richtig Bock drauf, die mir anzusehen und es war wirklich so ein bisschen wie mein altes Wohnzimmer mit Neil Funk und Stacey King als Announcer. Go ahead and roll it. Da sind schon viele Sprüche dabei, die sich nicht verändert haben in den letzten 10, 15 Jahren. Das ist schon sehr schön zu sehen. Und dann war auch noch die Luol Deng Night, Luol Dengs Ehrung. Und dann war halt das ganze Bulls-Team von damals auch in der Halle. Das war sehr schön. Und Rose dann eben mit den Detroit Pistons auch noch auf dem Feld. Das war echt ziemlich cool. Ben Gordon, Tyrus Thomas waren alle da.
Sehr schön.
Ganz cool. Ja, und dann, ich habe mir einfach so viel wie geht von den Teams angeguckt und bin einfach ansonsten auch so ziemlich eingestiegen, Podcasts über die Teams gehört, Advanced Stats, alles mir reingezogen und versucht mir im Kopf so ein ziemlich gutes Bild von den Teams zu erstellen, um dann jetzt eben möglichst informativ und unterhaltsam darüber reden zu können.
Ja, ich bin es ähnlich angegangen und ich bin mal gespannt, wie deine Gedanken zu den Teams so sind. Wir hatten uns gestern ja auch schon mal getroffen und als wir dann zum Basketball auch schon mal thematisch übergewandert sind in unserer Unterhaltung, haben wir dann auch gesagt, ja, lass uns gar nicht erst viel drüber reden, lass uns morgen im Podcast drüber reden und dann ist das Ganze auch frisch und von der Leber weg. Es ist vielleicht noch erwähnenswert zu sagen, dass während wir diesen Podcast aufnehmen, am 24. November 2019, das Spiel Dallas gegen Houston läuft, also am Sonntag, da sind die Spiele ja immer etwas früher und aktuell führt Dallas 66-48 gegen Houston. Also hier eher ein Fehlstart bis zum Ende des zweiten Viertels für die Houston Rockets. In unserer Analyse können wir dieses Spiel natürlich so jetzt nicht mit reinnehmen. Wir gucken nebenbei mal ein bisschen die Stats und mal schauen mal so drauf. Aber ansonsten sollen uns die bisherigen Saisonspiele dann auch reichen, um halt mal so ein erstes Zwischenfazit zu ziehen und mal zu gucken, wo es jetzt halt für die Rockets hingehen könnte im weiteren Verlauf. Vor diesem Spiel stehen die Houston Rockets jetzt mit 11 Siegen und 5 Niederlagen. Das ist also ganz gut, also gerade in der Western Conference ist jetzt auch nicht überragend. Es sind ja auch einige Umstellungen dabei und natürlich auch einige Verletzungen für die Houston Rockets. Aber Arne, was wäre denn jetzt so dein Einstieg? Wie empfindest du die Houston Rockets bisher in dieser Saison?
Ja, ich nenne einfach nochmal so ein bisschen die Grunddaten gerade. 11-5 ist der Rekord. Mhm. Sie sind Dritter im Westen, offensives Rating 3. Platz, defensives Rating 15. Platz laut Basketball Reference. Net Rating ist 12. Platz der Liga mit 4,0. SRS Rating mit Schedule mit einbezogen sind sie 9. Platz der Liga mit 4,48. Und ja, ich sehe die Rockets gerade als Team, das sehr, sehr stark von James Harden getragen werden muss, auch weil sie jetzt gerade einige Ausfälle haben. Eric Gordon, Daniel House, Green ist schon jetzt auch für die ganze Saison raus. Da müssen sie jetzt doch schon gerade einiges wegstecken und gerade diese drei Spieler, die sehr gute Schützen sind und eben auch wichtig für die Defense auf dem Wing, die haben den Rockets jetzt teilweise schon sehr gefehlt. Mhm. Und was ich einfach da gerade bei den Rockets sehe, ist, alle Teams versuchen, alles zu unternehmen. Alles, was möglich ist, was irgendwie erlaubt und ja, vorstellbar ist, um James Harden zu stoppen. Und jetzt gerade in den letzten Spielen hat man schon gesehen, dass die Teams eben versuchen, James Harden möglichst den Ball aus den Händen zu nehmen. Hat mich sehr erinnert an die Defense, die die Cavs in den Finals immer gegen Steph Curry gespielt haben. Ja. Einfach doppeln und dann muss Harden den Ball passen und dann wollen wir einfach mal sehen, ob der Rest uns schlagen kann. Und darauf ist die Antwort jetzt eben in den Spielen, die ich gesehen habe, der Rest ist einfach im Moment gerade nicht gut genug. Sie treffen einfach richtig schlecht Dreier, also jetzt die letzten Spiele immer unter 30%. Alle Spieler außer Harden bei den Dreiern, sie haben einfach im Moment nicht die Schützen und auch nicht die Playmaker um Harden herum, dass wenn er den Ball abgibt, sie dann eben gut genug scoren und finishen können, dass die anderen Teams dann eben doch schlagen. Da kriegt dann eben jemand wie Austin Rivers oder Russell Westbrook den Ball und das sieht dann eben meistens ziemlich unglücklich aus. Und das ist schon jetzt gerade so das Ding. Also so ein Spiel wie gegen Denver, wo sie ihn teilweise sogar getrippelt haben. Also wirklich, ein Verteidiger ist dran, einer kommt so völlig überraschend irgendwann zwischendurch, also auch gar nicht jetzt in irgendwelchen bestimmten Situationen, sondern wirklich einfach irgendwann zum Doppeln dazu. Und dann steht ein dritter Verteidiger auch noch da und deckt eigentlich Harden. Und der Rest kriegt es trotzdem nicht hin, einigermaßen Punkte zu machen. Das war schon, ja, ziemlich beeindruckend. Und wenn der Kader so bleibt, ist das auch das Erfolgsrezept gegen die Rockets, was sich sicherlich alle anderen Teams abgucken werden.
Ja.
Also genau in dem Spiel hatte Harden 27 Punkte und nur 16 Mal geworfen. Hatte 50% getroffen, aber wenn man Harden bei 16 Würfen hält, ist das natürlich schon ziemlich gut. Ja, das sind so erstmal die Einschätzungen insgesamt jetzt zu den Rockets.
Ja, die Rockets hatten ja insgesamt, ich schaue es gerade nochmal so durch, einen so mittelschweren Schedule, würde ich sagen. Es waren einige Spiele dabei, die sie überraschend verloren haben. Jetzt haben sie insgesamt schon dreimal auch gegen die Clippers gespielt, zweimal gewonnen, einmal verloren. Diese Niederlage jetzt war vor zwei Tagen mit einer relativ spannenden Crunch-Time und sehr, sehr unglücklich für die Rockets. Also dieses Spiel abzugeben in der Form war schon auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, wir werden jetzt im Verlauf auch nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Gegen die Spurs haben sie einmal verloren, gegen die Heat, gegen die Nets und ansonsten, wie von dir beschrieben, eigentlich die Saison auch mit dem Gedanken daran, dass sie sehr, sehr viele Verletzte haben, eigentlich ganz gut. Harden mit einer phänomenalen Saison bisher, das, was er reißt, ist tatsächlich wieder mal gefühlt noch ein kleines Level besser als das, was er letztes Jahr gezeigt hat. Es ist einfach unglaubliches Volume, was er hinlegt und da sind natürlich auch Spiele dabei, in dem das Field Goal vielleicht ein bisschen daneben scheinen mag, aber insgesamt ist das, was er diesem Team gibt, schon eine Unglaublichkeit und es ist kein Wunder, wenn es dann auch in den Reports so heißt, dass sich die Referees und auch die NBA sehr genau mit James Harden beschäftigt, auch aus dem Hintergrund, dass er einfach sehr, sehr schwer zu pfeifen ist. Also viele Situationen schwierig sind herauszukristallisieren. Ist das jetzt ein Foul? Ist es keines? Wie ist es mit den Schrittfehlern? Es sind viele Sachen, wo er einfach absolut an die Grenzen geht und auch einfach guckt, was ist möglich. Das hat er jetzt auch schon wieder sehr extrem im Spiel gegen die Clippers gezeigt. Also da fand ich ihn sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite ist sein Co-Star, der eben auch immer der Go-To-Guy, der Mann in Oklahoma City war, Russell Westbrook, so ein bisschen, es war jetzt kein völliger Fehlstart, aber er ist schon so ein bisschen mit so gewissen Fragezeichen gestartet. Das eine ist dann wirklich wieder sein Wurf, sowohl die Freiwürfe als auch die Dreier, die da zum Teil sehr wackelig sind. Sein Zug zum Korb und die Transition oder auch die Fast Breaks, die läuft dann nach wie vor gut und konsequent, so wie man das von ihm gewohnt ist. Für mich halt natürlich auch für die Zukunft die Frage, inwiefern kann Russell Westbrook sich damit abfinden, dass James Harden hier halt schon die Nummer 1 ist und er eine sehr gute, aber trotzdem eine Nummer 2. Schafft er das am Anfang der Saison zu akzeptieren und schafft er es auch in den Playoffs, wenn dann auch die entscheidenden Plays kommen und wenn dann der entscheidende Wurf eben am besten nicht von ihm genommen wird, sondern von James Harden?
Ja, das ist schon wirklich so ein bisschen so die entscheidende Frage. Wir haben es ja auch gesagt, das Interessanteste auch für uns, wie die beiden zusammen funktionieren. Also ich will noch einmal kurz auf Harden eingehen, weil ich ja auch gerade da einige Debatten hatte, zum Beispiel bei Twitter mit Leuten, die der Meinung sind, Harden wirft zu viel und sollte mehr den Ball den anderen Spielern überlassen, zum Beispiel Westbrook. Also das ist wirklich absolut absurd. Es ist einfach ein falsches Argument. Also jetzt in den letzten 7 Spielen hat Harden 5-mal über 50% Field Goal gehabt, für die Leute, die den Field Goal irgendwie noch wichtig ist. Und von der Effizienz her ist er wirklich unglaublich. In der letzten Saison gab es 12 Guards, die effizienter waren, wenn man die Freiwürfe rauslässt, also einfach nur seine Würfe aus dem Feld. Da gab es 12 Guards, die effizienter waren als James Harden. Da war Steph Curry dabei und alle anderen hatten eine viel kleinere Rolle, also wirklich Roleplayers, die sich die Würfe ganz genau aussuchen, die sie nehmen und um die 10 Würfe pro Spiel höchstens werfen. Und dann eben James Harden mit dieser unglaublichen, riesigen Scoring-Ausbeute, der sowas von effizient scored. Also wer da irgendwie Kritik übt, was das Spiel angeht, das kann ich wirklich nicht ganz nachvollziehen. Und wenn es darum geht, wie man mit diesem Team vielleicht Champion wird, dann kann man schon eher darüber reden, ob es nicht zu leicht zu stoppen ist, wenn ein Spieler so wichtig ist. Das sieht man ja jetzt auch gerade. Denn bei Steph Curry Der wurde gedoppelt, hat den Ball abgegeben, aber dann stand da Draymond Green als Ballverteiler und dann waren eben die krassen Schützen auf dem Feld, Klay Thompson und dann eben auch Kevin Durant, und man kann eben, also in der Durant-Zeit wurde das dann ja auch gar nicht mehr so von den Teams praktiziert, weil man kann einfach solche Leute nicht so frei stehen lassen, aber bei den Rockets sind da dann eben einfach keine guten Schützen im Moment, und ich finde es auch schon sehr schade, dass bei diesem Stil, der jetzt so seit Jahren von den Rockets praktiziert wird, man genau weiß, was man braucht. Man braucht Leute, die einfach einen offenen Wurf treffen können. Natürlich sind jetzt einige Verletzungen dazu gekommen, aber ich finde es schon schade, wie man jetzt gerade einfach einen Kader hat, der eigentlich Harden das, was er braucht, nicht wirklich geben kann. Also dann eben Leute, die nicht viele Dreier nehmen können, wie Thabo Sefolosha, oder die noch nicht viel gezeigt haben, wie Ben McLemore, obwohl der jetzt eigentlich auch einigermaßen gespielt hat. Das ist schon ein bisschen schade.
Ja. Ja.
Und dann zu Russell Westbrook, weil du da ja auch gerade schon was zu gesagt hast. Also ich finde es echt krass. Russell Westbrook überrascht mich doch immer wieder aufs Neue im negativen Sinne, wie schlecht er spielt. Also ich fand ihn wirklich so unglaublich schlecht. Also man kann ihn wirklich vom Feld nehmen und einen anderen Spieler aufs Feld setzen, der einfach nicht so viele negative Sachen und nicht so viele schlechte Entscheidungen trifft wie Russell Westbrook. Ich glaube, es würde dem Team wirklich mehr helfen. Also er ist für mich im Moment echt bei den Rockets, wenn ich mir die Spiele angucke, ein eindeutig negativer Spieler. Und was er jetzt gegen die Clippers gespielt hat vor 2 Tagen, das war eine absolute Frechheit. Also wirklich eine Frechheit. Unglaublich. Also erstmal trifft Russell Westbrook super viele schlechte Entscheidungen. Ehrlich gesagt hat es mich so ein bisschen an Josh Jackson erinnert.
Okay.
Hässlicher Jumpshot und super viele schlechte Entscheidungen. Also wirklich jede zweite Entscheidung ist einfach schlecht. Ich habe super viel zurückgespult und geguckt, zum Beispiel im Pick and Roll, welche Entscheidung er trifft, und total oft sieht er die offenen Schützen nicht. Dann rennt er rein, wenn mehrere Verteidiger unterm Korb sind, und macht einen Offensivfoul, schmeißt den Ball weg, spielt Pässe total ungenau, nimmt super viele richtig schlimme Würfe. Also ich kann schon verstehen, dass er werfen muss, aber er nimmt einfach super viele richtig schlechte Würfe. Also wo er wirklich gegen Kawhi Leonard die Hand ins Gesicht kriegt und genau versucht, über ihn drüber zu werfen, Dreier aus der Mitte, und oder er fängt den Ball, hätte einen freien Dreier, macht ein Dribbling auf den Gegenspieler zu, dann ist es ein langer Zweier, der komplett gedeckt ist. Also super viele schlechte Entscheidungen, und dann in der Schlussphase in dem Spiel gegen die Clippers, das war wirklich eigentlich so ein bisschen, ja, die Bestätigung von allem, was ich vorher im Spiel schon gedacht habe. Russell Westbrook spielt auch in der Verteidigung halt ziemlich kopflos und ziemlich wild und pennt oft. Da gambelt er an der linken Seite beim Corner 3 von Paul George auf den Steal, kriegt ihn nicht. Paul George nimmt den offenen Dreier, schießt ihn rein. Dann läuft Russell Westbrook nach vorne, macht ein ganz gutes Play, geht zum Korb, steckt durch auf Capella. Der wird aber dann geblockt. Dann geht der Break von den Clippers in die andere Richtung. Ich habe mal mitgezählt, es dauert 8 Sekunden, bis Lou Williams in der anderen Ecke abdrückt. Ja. Und Russell Westbrook ist noch nicht im Bild. Der ist einfach nicht zurückgelaufen in der entscheidenden Phase, und die Rockets waren vorne. Ja. Und dann schießt Lou Williams den Dreier rein, der geht auch wieder auf Russell Westbrooks Konto. Einfach nicht verteidigt und alle anderen müssen rotieren, kommen zu spät, Russell Westbrook ist nicht da. Das Ding ist drin, und dann kommt die Chance noch für die Rockets, das Spiel zu gewinnen. Harden wird wieder gedoppelt, muss den Ball abgeben. Russell Westbrook steht auf der linken Seite an der Dreierlinie und hat ein unglaublich schlechtes Shooting Game gehabt, hat nichts getroffen. Und dann steht Capella in der Ecke. Russell Westbrook ist völlig frei, die Rockets sind mit einem Punkt hinten. Westbrook hätte zum Korb ziehen können. Wenn er ein Dribbling Richtung Korb macht, kommt der Verteidiger zu ihm. Dann kickt er den Ball links in die Ecke, da steht Tucker, der beste Corner 3 Dreierschütze der Liga. Und anstatt das zu machen, nimmt er den Dreier selbst und brickt ihn natürlich, wie auch sonst. Und das Spiel ist verloren. Also eine unglaublich schlechte Schlussphase. Und da muss ich einfach sagen, Russell Westbrook hat kein Gefühl fürs Spiel. Er hat keine Ahnung, wie er am besten das Team führt und leitet. Er ist ein Schläfer in der Defense. Und sein Wurf ist wirklich ein Phänomen, weil ich habe mal total drauf geachtet, bei seinen Jumpshots und auch bei seinen Freiwürfen, auf seine Hand. Und seine Hand sieht jedes Mal nach dem Wurf anders aus. Manchmal macht er eine komplette Faust, manchmal macht er eine Kralle, manchmal bleiben 2 Finger oben stehen, manchmal gar keiner, manchmal alle. Manchmal klappt er voll ab, manchmal gar nicht. Es ist wirklich ein absolutes Phänomen. Also wie man mit so einem Follow-Through treffen will, ist halt auch wirklich schwer zu beantworten.
Ja, Westbrook ist in das Clippers-Spiel mit einer Quote von 23% gegangen von der Dreierlinie und hat dann einen von sechs Dreier gehabt bis zur entscheidenden Situation, wo Harden dann gedoppelt wird, der Ball rübergeht zu Westbrook und er zwar einen offenen Dreier hat, aber dann tatsächlich eben unter diesen Voraussetzungen diesen Dreier nimmt und ihn verwirft. Hinterher hat den Patrick Beverley ja noch ein bisschen veräppelt an der Seitenlinie, also hat ein bisschen seine Wurfbewegung nachgemacht und Russell Westbrook hat ihm hinterher gerufen, you're trash. Also auch dieser Beef zwischen den beiden Herrschaften ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Hat ja so ein bisschen seine Wurzeln gehabt damals in einer Serie Houston gegen OKC, wo Beverley noch bei Houston war und Westbrook bei Oklahoma und Westbrook sich eine Knieverletzung zugezogen hat, nachdem Beverley ihm ins Knie gerannt ist. Seitdem geht es mit den beiden auch, egal bei welchen Teams sie spielen, immer so ein bisschen hin und her. Aber was ich interessant finde bei Westbrook ist schon, dass ich das Gefühl habe, dass er ein sehr verkopfter Typ ist. Also auch verschiedene so Berichte damals noch aus OKC von verschiedenen Leuten und dem Umfeld von Russell Westbrook waren halt so, dass er sehr, sehr ein Kontrollmensch ist, auch ein ganz schön verkopfter Typ ist und bei seinen ganzen Wurfproblemen aktuell, auch schon seit der letzten Saison, habe ich ein totales Gefühl, dass das eine mentale Sache ist und so sehr ihn diese Edge auch weiterbringt in vielen Aspekten seines Spiels, so sehr ist das manchmal eben auch ein Problem für ihn, dass wenn jemand wie Beverley ihn da noch so reizt, dass dann irgendwie auch mal was überschnappt oder was auch immer. Auch in diesem Spiel 3 von 7 Freiwürfe, das ist halt schon so Sachen, die lassen sich nicht mehr mit irgendwie Wurftechnikproblemen oder ähnlichem beschreiben. Das ist dann halt schon eine Kopfsache. Und ich würde es trotzdem so ein bisschen, deine Kritik so ein bisschen entschärfen wollen gegenüber Westbrook, weil er schon natürlich Qualitäten hat, die nicht von der Hand zu weisen sind, die vor allem in seinem bulligen Spiel im Fast Break. Und da trifft er schon auch gute Entscheidungen. Dann auch wenn er es schafft, eben manchmal locker zum Korb zu kommen und den Ball dann eben 1-1 reinzulegen. Es ist aber schon wahr, dass er aktuell noch sehr, sehr starke Probleme hat, von denen ich aber auch glaube, dass es damit zu tun hat, dass er noch nicht so richtig im System drin ist, seine Rolle in diesem System noch nicht so richtig gefunden hat und dass ich schon glaube, dass es noch besser wird. Und auch mit D'Antoni, da hätte ich schon die Hoffnung, dass sie es schaffen, Westbrook so ein bisschen dahin zu bringen, dass er das macht, was eben für seinen Spielstil am meisten bringen würde und dass er die Würfe eben auch versucht, ein bisschen runterzufahren, die eben so niedrigprozentig sind.
Ja, jetzt dazu würde ich jetzt gerne nochmal sagen, also einfach nochmal zu beschreiben, wie Harden und Westbrook so zusammenspielen. Also Westbrook bringt halt im Moment viel den Ball, dann werden so eine Actions gelaufen mit mehreren Handoffs und mehreren Picks. Ja. Und daraus kommt dann eben oft die Situation, dass Harden so vom Flügel in die Mitte läuft, den Ball per Handoff bekommt und dann eben den Weg Richtung Korb suchen kann. Also Westbrook geht dann auf den Flügel raus und spielt Offball und bekommt daraus auch teilweise dann den Ball. Und für mich attackiert er dann einfach zu wenig. Und auch wenn Harden den Ball nach vorne bringt und Westbrook den Ball bekommt, ist dann ja auch teilweise so wirklich so, dass der Mann von Russell Westbrook zu Harden geht und das Doppeln macht. Ja. Und dann bekommt Russell Westbrook den Ball und ist an der Dreierlinie ohne Gegenspieler.
Ja.
Also es kommt zu diesen Situationen und für mich attackiert er das einfach zu wenig. Und es ist bei mir auch so, es ist so ein bisschen wie Genie und Wahnsinn. Ich habe auch ganz viele Momente im Spiel, wo ich denke, oh ja, das war ein gutes Play von Westbrook.
Ja.
Und ist das nächste aber wieder schlecht und dann halt manchmal leider auch das übernächste auch noch.
Ja.
Und es sind viele Momente dabei, wo ich denke, ja, ich kann es sehen. Ich kann sehen, wie das funktionieren könnte. Russell Westbrook musste einfach hammerhart attackieren.
Ja.
Und wenn er das macht, dann sieht es auch richtig gut aus.
Ja, auf jeden Fall.
Und er bekommt so unglaublich viel Platz. Nur er trifft einfach so viele schlechte Entscheidungen. Also er macht auch im Moment 4 Turnover im Schnitt, nur 6,9 Assists. Mhm. Seine Quoten sind durchweg schlechter als in der letzten Saison, die schon eine der schlechtesten Shooting Seasons aller Zeiten war. Mhm. Er nimmt 6 Dreier pro Spiel und trifft 22%. Das kann man schon fast als Turnover bezeichnen, wenn Russell Westbrook diese Dreier nimmt.
Ja.
Und das dann eben als Play auch, mit dem er versucht, das Spiel zu gewinnen. Also Da kannst du auch Shaquille O'Neal oder Charles Barkley irgendwie, Charles Barkley war gar nicht so ein schlechter Schütze, aber Shaquille O'Neal den Ball geben für einen Game Winner, so ungefähr. Also es ist halt wirklich krass, dass er dann in so einer Situation auch noch abdrückt, obwohl er es gar nicht muss. Also für mich ist das einfach echt so viel Schlechtes dabei, und also ich kann da nicht viel Gutes dran finden, und ich habe wirklich versucht, mir das einfach objektiv, sachlich anzusehen und unvoreingenommen und einfach nur zu gucken, wie es läuft, aber Russell Westbrook ist einfach für mich kein guter Basketballspieler. Ich muss es einfach so sagen, und es ist einfach nochmal schlimmer geworden. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, können die Rockets mit diesem Team, mit diesem Kader Champion werden? Ist das ein Team, dem ich zutraue, Champion zu werden? Und vor der Saison war meine Meinung, mit Russell Westbrook als Point Guard, der über 30 Minuten auf dem Feld steht, kann man nicht den Titel holen. Und ich habe mir das einfach angeguckt jetzt, auch um diese Frage für mich nochmal zu beantworten. Und ich denke ganz eindeutig nein. Also man kann nicht mit Harden, der da so ein bisschen den Alleinunterhalter spielen muss, und Russell Westbrook als zweite Geige Champion werden. Das geht nicht. Man wird in den Playoffs Harden ausschalten, und dann muss der Rest einfach diese Spiele gewinnen, und dazu gehört eben auch Westbrook, und ich traue ihm halt einfach kein bisschen. Also für mich sind die Rockets von daher kein Contender. Also egal, wie gut sie in dieser Regular Season aussehen, es sei denn, sie holen natürlich jetzt noch irgendwie zwei oder drei richtig krasse Schützen, und Russell Westbrook ändert noch einfach fundamental was daran, wie er spielt und welche Würfe er nimmt. Aber ansonsten sehe ich hier, und ich glaube halt auch einfach nicht, dass das tun wird. Ich glaube es nicht.
Ja, mein erster Gedanke zu diesem Trade in der Offseason, der Chris Paul nach OKC geschickt hat und Russell Westbrook nach Houston geholt, war, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, es ist wie so ein Pokerspiel. Also Houston hat mit dem Deal, den sie Chris Paul gegeben haben, eigentlich sind sie all in gegangen. Und dann war klar, eigentlich mit dieser Kombo muss es jetzt funktionieren. Und dann hat es eben nicht funktioniert, und es war auch klar, Harden und Chris Paul können eben nicht weiter zusammenspielen. Und dann machen sie diesen Deal für Westbrook. Und das hatte so ein bisschen was von, du hast ein schlechtes Blatt oder du hast schon was verloren und schmeißt eben jetzt noch deine Haus- oder Autoschlüssel hinterher. Packst eben nochmal mehr drauf. Also das mit den Draftpicks und allem drum und dran, die du dann abgibst, ist es dann halt eben noch, tut es ein bisschen mehr weh, wenn es dann eben nicht funktioniert. Und ich würde sie jetzt noch nicht unter den Bus schmeißen. Ich glaube, dass mit Westbrook das schon noch funktionieren könnte. Ich habe jetzt viele positive Sachen auch in dem Spiel gesehen, auch weil ich glaube, dass eben diese Puzzlestücke, die man eben um Harden auch in der Kombination mit Westbrook zusammensetzen muss, in großen Teilen jetzt eben noch nicht so wirklich auf dem Platz standen. Also Eric Gordon ist schon ein sehr, sehr wichtiger dritter Scorer, der dann eben von der Bank kommt und eben hoffe ich die dritte Option ist und eben auch diesen knallharten Wurf von außen fast mit Augen zu noch bringen kann. Daniel House ist auf jeden Fall eine Verstärkung seit dem letzten Jahr, die genau reinpasst, genau der Spieler, den sie brauchen, der eben auch das Spielfeld erweitern kann, der eben auch den Dreier hat. Wenn die beiden mit drin sind, dann sieht die Rotation zusammen mit Rivers schon wirklich ziemlich gut aus und haben sie viel Shooting drin, Tucker noch mit dabei. Also im Prinzip ist es ja schon seit einigen Jahren so, dass sie versuchen, alles um Harden rundherum mit diesen 3&D-Leuten zu bestücken. Und ich finde, das hat aus verschiedenen Gründen jetzt schon wieder ganz gut funktioniert. McLemore wird sicherlich so ein bisschen in der Rotation dann wieder rausfallen. Der hat ja tatsächlich auch nicht so toll gespielt bis jetzt zu diesem Clippers-Spiel. Da hat er tatsächlich mal 4 von 9 Dreier geworfen. Und vorher war er, glaube ich, immer so bei irgendwie 30% oder so. Also eher nicht so hohe Quoten. Aber vielleicht kriegt man, also wenn der jetzt irgendwie auch noch anfangen würde, so ein bisschen Dreier zu treffen und so Richtung 38% hat er halt schon mal geworfen. Also natürlich mit einem kleineren Volume. Dann haben sie da schon Leute, die das Spiel von Harden ganz gut komplementieren. Und gerade dieses, viele Teams fangen ja jetzt immer an, das ist ja auch so ein bisschen angesprochen, weniger so knallhart zu doppeln, sondern mehr so ein bisschen die Räume zuzustellen, also so ein bisschen sich von ihren Leuten zu entfernen. Und wenn du dann halt mit 2 Pässen, 1-2 den Ball in die Ecke passt oder auf der Seite dann jemanden stehen hast, dann ist es natürlich eine ziemlich leichte Offense für die Houston Rockets, wenn sie dann ihre Bälle eben so treffen. Ja, in Spielen wie mit Denver ist es dann halt so, wenn so wenig Schützen auf dem Platz stehen, dann kannst du Harden den Ball eben aus der Hand treiben und dann sieht das Ganze eben für Houston eben nicht so gut aus. Aber da hätte ich schon auch, also von den weiteren Teilen, die es bei Houston gibt, noch Hoffnung, dass sich das im Laufe der Saison eben noch weiter verstärkt. Und dann sind sie auf jeden Fall ein Team, das so manchen Teams auch echt unangenehm werden kann, weil sie schon so eine Spielweise haben, die nicht so jedem richtig doll liegt. Und ich glaube, auch die Clippers wären so ein Team, da sie auch so in den Playoffs jemand sind, der nicht so einen krassen Rim Protector hat. Und dann halt diese Combo mit Harden und Capella zum Korb und dem Pick and Roll schwer zu verteidigen. Da könnten sie schon ganz gut auch geschlagen werden. Und ich finde, es hat sich auch schon gezeigt, dass egal wer, ob das ein Paul George ist oder Kawhi Leonard, also Harden kann im 1 gegen 1 eigentlich niemand halten. Du brauchst immer den zweiten Mann.
Ja, aber ich sehe es im Moment schon. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Harden hat ja jetzt super krass gestartet und jetzt ist schon etwas schwerer gehabt. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob er das Level, was das Scoring angeht und auch seine Effizienz so weiterhalten kann. Weil es, glaube ich, schon im Moment ein bisschen leichter ist, ihn zu verteidigen. Und nochmal jetzt auch zu dem Trade, was du ja angesprochen hattest. Ich habe ja einen Podcast für jeden Tag NBA mit Jonathan gemacht, so als Reaktion auf den Russell Westbrook Trade. Und da habe ich es insgesamt positiv gesehen. Und ich hatte diese ganzen Befürchtungen, auch dass es vielleicht für den Titel, mit dem Titel nichts werden kann mit Westbrook, da auch schon angebracht. Und ich sehe es auch wie du, es scheint so gewesen zu sein, dass man irgendwie Chris Paul nicht halten konnte, dass der weg wollte. Aber und auch, dass man ihn halt wahrscheinlich gegen kaum einen anderen Spieler oder ein anderes Paket in der Liga hätte traden können. Das war schon sehr schwer, ja, von diesem Vertrag runterzukommen. Das ist auch sowas, was ich jetzt die ganze Zeit im Kopf hatte, während ich mir das so angesehen habe. Ne? Also die Rockets haben hier tatsächlich etwas gemacht, wo es nicht viele andere Alternativen gab. Also sie sind quasi so ein bisschen in diese Westbrook-Situation reingeschlittert. Aber jetzt haben sie halt hier dieses Dilemma und einen Spieler, der von sich selber denkt, er ist ein guter Schütze oder jemand, der viel werfen sollte, weil das tut er ganz offensichtlich, und einfach nicht zu seinen Stärken wirklich spielt. Und er hat die letzten 7 Spiele jedes Spiel über 20 Würfe genommen. Also so viel zu der Rolle, ob er damit zufrieden ist. Also er nimmt einfach unglaublich viele Würfe. Und ja, ich sehe bei dem ganzen Paket nicht, wie man mit Chris Paul nicht Champion wird und dann mit Westbrook Champion wird. Weil es ist einfach so, wenn man jetzt gerade diese beiden Spieler sieht, dann ist Chris Paul einfach viel besser. Und auch da jetzt nochmal, wie die Rockets gerade spielen. Also die machen das halt im Moment so, dass sie das erste Viertel Harden so ein bisschen länger spielen lassen, Westbrook ein bisschen früher runternehmen und dann kommt halt eine Phase Ende des zweiten Viertels bis so 3-4 Minuten im zweiten Viertel gespielt, wo Westbrook alleine auf dem Feld ist mit Bankspielern, und Westbrook ohne Harden ist eben in dieser Saison bisher, natürlich kleines Sample, aber ist ja trotzdem schon mal interessant, bei minus 10,9, und er schafft es einfach nicht, alleine dieses Team auf einem guten Level zu halten, und das ist eben das, was Chris Paul letzte Saison so richtig gut gemacht hat. Im Moment läuft es trotzdem noch ganz gut bei den Rockets, aber sie haben ja diesen 8-Siege-Run gehabt, das war alles gegen Teams, die man eigentlich schlagen muss, und sie haben jetzt gegen Denver und die LA Clippers verloren, und ich bin mal gespannt, wie es so aussieht, weil bei den Rockets interessiert halt eigentlich nur, wie sie gegen die Top-Teams spielen, weil hier geht es eben um den Titel, dass sie mit diesem Kader trotzdem super gut sein werden in der Regular Season, das würde ich nie bezweifeln, und da sehe ich halt schon echt große Probleme, ob Westbrook hier einen positiven Impact haben kann.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es hingeht in der Saison. Es wird sicherlich auch ein bisschen davon abhängen, wie die Playoff-Partien so zustande kommt, gegen wen sie spielen. Einigen Teams könnten sie da wirklich gefährlich werden. Also für mich sind sie schon noch, je nachdem, wie sich die Saison entwickelt, ein Underdog, aber ich würde sie schon noch zu den Contendern zählen. Mit dem Blick aus Deutschland ist vielleicht auch die Situation um Isaiah Hartenstein noch ganz interessant, der zumindest ja im Team drin ist, also weniger G-League-Ausflüge zu erwarten sind. Allerdings, ja, wenn er es so ein bisschen in die Rotation schafft, dann vielleicht so als dritter Center hinter Capella und Tyson Chandler. Mal sehen, es sind ja auch einige Small-Ball-Lineups dann eventuell noch dabei. Er muss ein bisschen Glück haben und vielleicht auch in den wenigen Minuten, die dann mal kommen in der Garbage-Time, zeigen, was er aufs Parkett legen kann, um da noch mit reinzurutschen. Was sind denn noch so Sachen, die dir an den Houston Rockets aufgefallen sind, Arne? Und was wäre eigentlich so deine Prognose so für diese Saison? Was meinst du, wie weit können die kommen?
Ja, also was mir noch aufgefallen ist, ist so die bei der Defense, dass die Pick-and-Roll-Coverage jetzt so gespielt wird, dass viel geswitcht wird, außer irgendwie mit den Big Men. Also Tucker switcht eigentlich auch meistens und Capella switcht eigentlich gar nicht. Da versuchen sie es zu umgehen. Und das bringt schon ziemlich viele Probleme. Also ich finde, das ist auch nicht so besonders gut gelöst im Moment. Da gibt es ziemlich viele Kommunikationsschwierigkeiten. Es wird nicht einheitlich gespielt. Das ist auch nicht so richtig aggressiv. Dann gehen irgendwie meistens beide so ein bisschen auf den Ballhändler und dann geht der Pass durch. Also bei den Clippers-Spiel war es besonders auffällig, wie viele offene Würfe und wie viel Freiraum sie dadurch haben, dass sie da Capella attackieren. Also da würde ich vielleicht dann auch einfach gerne mal sehen, wie es aussieht, wenn man da trotzdem, also am Anfang haben sie es auch ein bisschen gemacht, dass Capella trotzdem auch geswitcht hat. Hat ihnen anscheinend dann noch schlechter gefallen als die andere Variante. Aber da sind die Rockets schon defensiv ganz gut zu attackieren und da hat man auch schon gesehen, dass es ganz gut ist für die Clippers gegen die Rockets zu spielen. Also die sind, glaube ich, ein ganz gutes Matchup eigentlich, auch wenn in dem Spiel die Rockets das locker auch hätten gewinnen können, aber eigentlich fast sogar hätten gewinnen müssen. Die waren ja schon kurz vor Schluss, eine Minute vor Schluss mit 5 Punkten vorne ungefähr und dann kam halt dieser schon besprochene Breakdown. Und dann eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist dadurch, dass sie eben switchen jetzt besonders gegen die Clippers, ist, dass sie einfach sehr viele Matchups haben, die total schlecht für sie sind, so defensiv. Also zum Beispiel Austin Rivers gegen Kawhi Leonard oder James Harden gegen Paul George. Also obwohl ich muss sagen, nochmal zu Harden und auch seiner Defense, Hardens Defense gefällt mir echt ziemlich gut. Ich finde, er hat große Schritte nach vorne gemacht, jetzt auch verglichen mit Westbrook. Er ist ein deutlich besserer Verteidiger. Er steht sehr oft richtig. Er ist ein viel besserer Halbverteidiger geworden als in den letzten Jahren. Und ich finde auch, dass er so viele Sachen in seinem Spiel defensiv hat, die er sehr, sehr gut macht. Also Post-Defense kennt man ja schon. Er ist auch sehr gut in den Passing-Lanes. Da macht er es aber auch anders als Westbrook, dass er nicht so viel Risiko geht, sondern eher dann wirklich ab und zu auf einmal in die Passing-Lane reinschießt und dann auch den Ball wirklich hat. Und auch Rebounds fand ich ziemlich gut bei Harden in dem Spiel. Das ist auch noch so ein Punkt, den man nochmal anmerken kann. Die Rockets sind bei Rebounds ein bisschen besser geworden. Letzte Saison 28. bei der Rebound Percentage. Diese Saison auf den 20. Platz hoch. Sicherlich ein Faktor, dass Capella sehr viele holt. Westbrook hilft da bestimmt ein bisschen, aber auch Harden hat mir da ganz gut gefallen. Und Harden hat auch wirklich dann eben teilweise so Paul George ganz gut verteidigt, Kawhi mal ganz gut verteidigt, auch an der Dreierlinie. Das hat mir ganz gut gefallen. Und ansonsten aber, ja, so ein paar Sachen auch, wo ich echt gedacht habe, richtig guten Defensivteams passiert sowas nicht. Also zum Beispiel einer von den Dreiern da am Ende von Lou Williams, wo, der kam aus der Mitte, das war noch so vor dieser letzten Crunch-Time, da geht Lou Williams einfach über einen Pick in der Mitte des Feldes rüber und Tucker ist da und ist der Spieler, der dann eigentlich da irgendwas machen muss, also entweder switchen oder hatchen oder irgendwas. Und er macht halt einfach gar nichts, er bleibt einfach stehen und Lou Williams ist völlig frei und schießt das Ding rein und das ist schon ein bisschen enttäuschend. Mhm. Also sowas haben die Rockets halt viel dabei, so dass man einfach nicht ganz klar ist, was wollten sie jetzt in dieser Situation hier eigentlich gerade machen und dann von so einem Spieler wie Tucker, ja. Lou Williams war völlig heiß gelaufen, war schon abzusehen, dass er sie da gerade abschießt und der geht einfach nicht hin und der hat einen völlig offenen Wurf, ja, ja sowas.
Ja, du hast schon recht, das sagt schon etwas über die defensive Mentalität aus. Und das hast du sicherlich in Teams wie in Denver oder bei den Utah Jazz aktuell nicht. Denver hatten wir in der letzten Saison immer noch viel diskutiert wegen ihrer Defense. Ich glaube, mittlerweile in der zweiten Saison können wir mit Sicherheit sagen, sie haben tatsächlich eine gute Defense. Da hat das Coaching-Team es tatsächlich geschafft, so eine defensive Mentalität auch zu etablieren. Und dann könnten sich Spieler, auch wenn es Starspieler sind, eben solche Aktionen nicht erlauben. Und so ähnlich läuft das Ganze auch bei den Lakers ab derzeit, die ja auch wirklich eine gute Defense aufs Parkett legen und wo sich wirklich auch alle reinhängen, eben auch LeBron James, der die letzten 2 Jahre eben defensiv schon nachgewiesenermaßen das Ganze so ein bisschen hat schleifen lassen. Also da sehe ich die Baustelle ganz genauso wie du. Definitiv.
Ja, hast du noch irgendwas zu den Rockets oder wollen wir zum nächsten Team kommen?
Nee, ich würde sagen, dann haben wir sie wirklich ganz gut zusammengefasst und dann freue ich mich irgendwie auch an den in den Keller der Tabelle mal gehen zu können. Wir haben mal gesagt, dass wir uns auch nochmal über die Chicago Bulls unterhalten. Und auch wenn sie weniger erfolgreich sind, fand ich es nicht weniger interessant, mich jetzt nochmal ein bisschen tiefergehend eben auch mit den Bulls auseinanderzusetzen. Und ja, sie haben ja jetzt gerade gestern noch ein extremes Spiel hingelegt gegen die Charlotte Hornets.
Boah, das muss man sich eigentlich angucken. Es ist wirklich eins der Finishes, die ich in den letzten Jahren gesehen habe von einem Spiel. Also auch der letzte Dreier war sowas von schick. Richtig, richtig cool. 13 Dreier von Zach LaVine und die Bulls waren so abgeschlagen eigentlich. Die waren 1,20 vor Schluss, 108 zu 100 hinten und 40 Sekunden vor Schluss waren sie auch noch mit 5 hinten und die haben gefoult. Die Hornets haben die meisten Freiwürfe auch gemacht und die Bulls haben einfach in den letzten 45 Sekunden 14 Punkte gemacht. 9 von LaVine, noch ein Dreier von Satoransky und ein Layup von White. Und der letzte Turnover, also es hat mich insgesamt sehr an Tracy McGrady erinnert, an 13 Punkte in 33 Sekunden. Wer das noch nicht gesehen hat, den Clip noch nicht kennt, das war gegen die Spurs. Da hat Tracy McGrady halt 4 Dreier und einen Dreier mit Foul getroffen in den letzten 33 Sekunden. Und so auch das Spiel entschieden. Es war eigentlich sehr, sehr ähnlich. Denn in dem Spiel, da hat Tracy McGrady den Ball, ich glaube, Jaren Jackson, der Vater von Jaren Jackson Jr., der war bei den Spurs. Ich glaube, der hat den Ball fallen lassen. Oder Brown war das vielleicht. Jedenfalls ist er hingefallen, hat den Ball fallen lassen. Tracy McGrady nimmt ihn, rennt nach vorne und schießt mit der Schlusssirene den Dreier for the win. Und jetzt in diesem Spiel war es eben so, unterm Korb bekommt Devonta Graham den Ball, verliert ihn. Das war auch schon eine ziemlich schlechte Aktion, den da so direkt ins Double-Team zu passen von Rozier. Graham verliert den Ball. LaVine rennt mit dem Ball raus und schießt so einen Fadeaway-Dreier auch mit 0,6 oder 0,8 auf der Uhr und dann sind die Bulls mit einem vorne. Also richtig heißes Finish und da hat LaVine eben gezeigt, was er auch mal liefern kann. 49 Punkte, 13 Dreier. Richtig heiß. Und dieser Buzzer-Beater am Ende, der hat dem ganzen echt noch die Krone aufgesetzt. Das war ein richtig krasses Ende. Und auch, ich liebe sowas halt, ne? Wie oft versuchen Basketballteams am Ende irgendwie zu faulen und die Uhr anzuhalten. Und es sieht aussichtslos aus. Man ist mit 5 hinten, es sind noch 40 Sekunden zu spielen. Das andere Team trifft die Freiwürfe, man gibt nicht auf und dann zack, gewinnt man das Ding noch. Es geht und ist immer wieder schön, mal sowas zu sehen. Richtig krasses Comeback.
Ja, es ist manchmal dieser Überraschungseffekt, wenn sich die Spieler mit Ball sehr darauf einstellen, dass das Foul kommt. Und dann kommt das Foul eben nicht und stattdessen wird versucht, den Ball irgendwie noch rauszupicken. In der Situation hat es eben super geklappt, gebe ich dir recht. Es war eine sehr schöne Überraschung und ein positives Erlebnis für die Bulls, das sie auch echt gebrauchen können. Denn ansonsten sah es jetzt die letzten Wochen eben nicht so doll aus. Ich versuche hier gerade nochmal die letzten
Spiele. Ja, ich kann ja auch noch mal so ein bisschen die Sachen zusammenfassen, genau, die Daten zu den Bulls jetzt gerade. Also sie stehen bei 6 Siegen, 11 Niederlagen, sind 10. im Osten, offensives Rating 25. Platz, laut Basketball Reference, Defensive Rating 14. Platz, Net Rating minus 8,3, SRS Rating mit Schedule einbezogen, 20. Platz der Liga minus 3,49 und ja, sie haben schon auf jeden Fall eine ziemlich schwierige Phase bisher gehabt, denn sie haben viele Spiele auch gegen schwache Gegner schon verloren und ihre Starspieler haben bisher sehr doll gestruggelt, also Markan besonders, da kommt fast gar nichts. Und ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass da das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie siehst du das Team gerade so?
Ich sehe sie eher negativ. Also ich habe vor allem das Gefühl, wenn sie gegen gute Gegner spielen, dass sie vor allem da immer sehr, sehr chancenlos aussehen.
Ja, das ist echt krass. Ich glaube, die haben letzte Saison und diese Saison gegen kein Team so ungefähr gewonnen, das ein 500-Record hat, also die Hälfte der Spiele gewonnen zu dem Zeitpunkt, wo sie gegen die gespielt haben. Also sie haben diese Saison gewonnen gegen Memphis, Detroit, Atlanta, die Knicks und jetzt gegen Charlotte. Und das hätten sie auch eigentlich fast noch verloren, wenn jetzt nicht ein absolutes Basketballwunder passiert wäre.
Naja, und ich habe mir halt auch diese beiden Spiele gegen die Bucks angesehen und das erste der beiden letzten jetzt, also sie haben insgesamt jetzt schon dreimal gegen die Bucks gespielt, da war auf jeden Fall ein Spiel dabei, wo den Bucks nix ging. Also die haben keine Dreier getroffen. Und es war auch bei Antetokounmpo nicht so der allerbeste Tag. Und bei den Bulls ging es eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Und sie hatten halt einige einige Dreier mehr, als sie so im Schnitt werfen. Und trotzdem ist es halt am Ende so eine Schlussphase, wo die Bucks es halt einfach rausgrinden und wo die Bulls dann eben nicht mehr viel zu melden haben.
Ja, in dem Spiel hat Ryan Arcidiacono im vierten Viertel Antetokounmpo verteidigt. By Design, nicht nach dem Switch, ja. Sondern Jim Boylan hat gesagt, Ryan Arcidiacono soll Antetokounmpo verteidigen, weil er das Gefühl hat, dass so kleine Spieler ihm mehr Probleme machen.
Ja, die haben öfter mal so mit vier Guards auch gespielt und so sehr, sehr kleine Lineups gestellt.
Ja, und das Problem bei den Bulls ist aber, wenn sie so klein spielen, dass sie kleine Spieler auf dem Feld haben, die teilweise nicht werfen können. Ja. Also Small Ball macht einfach ja Sinn, wenn du kleine, schnelle Spieler auf dem Feld hast, die dann eben auch noch werfen können, dass du eben das Feld breit machst und sehr schnell spielst. Ja. Und Five Out ist dann eben teilweise sehr schwer zu verteidigen. Aber wenn du dann eben kleine Spieler auf dem Feld hast, sowieso schon ein schlechtes Rebounding-Team bist und dann noch Leute auf dem Feld hast, die nicht werfen können, wie zum Beispiel Dunn oder bisher ist halt bei Kobe White auch in vielen Spielen so, dann wird es halt schon sehr, sehr schwer irgendwie zu gewinnen.
Das stimmt. Also außer... Wie sagst du auch Arcidiacono oder
Arcidiacono.
Also ist immer die Frage, wo immer da die Betonung ist. Und auf die amerikanischen Kommentatoren möchte ich mich bei Namen dann auch immer nicht verlassen, wenn das keine englischsprachigen sind. Sind dann ja auch teilweise witzige Aussprachen dabei. Auf jeden Fall so der einzige richtige Schütze, den ich da so ausgemacht habe. Lavin natürlich im letzten Spiel, aber der hat auch wirklich viele Spiele dabei, wo der da ja eben nicht so sitzt. Und da ist es schon die Frage, warum die es nicht mal drauf anlegen, nochmal das eine oder andere Signing noch dazu zu nehmen, um einfach ein bisschen mehr Shooting dazu zu bekommen. Das ist auf jeden Fall...
Ja, also Shooting ist das große Problem, aber die Bulls versuchen es auf jeden Fall. Also es ist halt dann einfach auch vielleicht der falsche Kader, um das so zu probieren. Aber sie haben die 15 meisten Dreier getroffen und sie nehmen die 8 meisten. Und das ist ein Plus von 36,3% im Gegensatz zur letzten Saison. Also sie nehmen extrem viel mehr Dreier als letztes Jahr. Sie wollen auf jeden Fall mehr mit Dreiern spielen. Sie nehmen auch extrem wenig Midrange-Jumpshots. Auch Markan und Levine haben da super wenig jetzt. Also Levine hat jetzt ungefähr so 4% seiner Würfe aus der langen Midrange und in seiner Rookie-Season waren es 30. Also er hat sein Spiel auch schon da ganz schön umgestellt. Und die versuchen schon einen modernen Stil zu spielen und das Feld weit zu machen und mit gutem Spacing zu spielen. Aber da sehe ich halt auch teilweise so ein bisschen die Probleme des Teams, denn Levine und Markan haben bisher, also jetzt Levine auch bis vor diesem Spiel, so ein bisschen Probleme gehabt, so ihren Groove zu finden. Und die haben beide total ihre Dreier, die sie anteilig nehmen von ihren Würfen, gesteigert. Also Levine hatte letzte Saison 28,3 seiner Würfe von der Dreierlinie, jetzt sind es diese Saison 40,5. Und das sieht jetzt natürlich nach dem Spiel letzte Nacht ziemlich gut aus, wo er 13 getroffen hat. Da ist seine Quote auf über 40% geklettert. War aber vorher auch nicht, sah dann eben auch nicht so ganz so rosig aus. Und bei Markan ist es noch krasser. Der hat letzte Saison 41,8% seiner Würfe von der Dreierlinie genommen. Und diese Saison sind es sogar 47,5. Und das ist bei Markan eben, und ich glaube generell eben teilweise auch einer der Punkte, die man bei der Midrange-Debatte und Dreier-Debatte so aufführt, der eben teilweise dann auch wirklich stimmt, gerade bei so jungen Spielern und jungen Teams. Man hat einfach nur noch die Möglichkeit, den Dreier zu nehmen, wenn man so spielt, wie die Bulls es jetzt gerade tun, oder eben hart zum Korb zu gehen. Und Levine und Markan sind beide einfach keine besonders körperlichen Spieler, gehen nicht besonders gut zum Korb und finishen halt auch am Ring richtig schlecht, beide. Und wenn du dann ansonsten eben nur Dreier nimmst, und dir nirgendwo dieses Selbstvertrauen holen kannst und ab und zu auch mal so ein paar einfache Punkte und der Dreier nicht fällt, dann hast du halt ein echt großes Problem. Und Markan ist eben auch kein Spieler, der jetzt besonders viel an die Freiwurflinie kommt. Und da sind dann eben viele Spiele dabei, wo nichts geht von der Dreierlinie und dann ist der Typ einfach raus. Der ist einfach abgemeldet. Und das ist eben für jemanden, der eigentlich so der Starspieler der Bulls sein sollte, ein ziemlich großes Problem. Und bei dem geht halt diese Saison gar nichts. Also es ist wirklich schon so vom Shooting her Russell Westbrook-Level. Oder noch ein bisschen schlimmer, er trifft 35% Field Goal und das effektive Field Goal ist jetzt bei 41,9, also das ist 10% unter seiner Rookie-Season. Also das ist schon ein Bereich, kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass es da unten bleibt. Aber ich glaube, das geht dann eben auch teilweise auf das Coaching, auf die Spielidee und auf Jim Boylan zurück, dass er hier Markham nicht in Situationen bringt, in denen er eben mehr rausholen kann. Also man muss dann eben vielleicht so einem Spieler Plays servieren, wo er auf dem Elbow einfach mal einen freien Wurf bekommt oder ja, einfach einfachere Sachen. Die meisten Würfe von Markan sind so schwer. Ja. So viele Dreier, die auch gar nicht frei sind und so.
Ja, aber er ist ja auch bisher nicht wirklich gut darin, sich selbst Würfe zu kreieren in der Saison. Also er hat ja tatsächlich eine sehr beeindruckende Rookie-Saison und wurde ja von vielen gleich sehr früh so mit Porzingis und Nowitzki verglichen. Natürlich wegen dieser vorderscheinigen Parallelen von großen weißen Europäern, die eben gut werfen können. Aber also ich muss sagen, es fühlt sich jetzt in Jahr 3 irgendwie immer noch an, als wäre es eine Rookie-Saison. Also ich habe da jetzt die letzten beiden Jahre auch nicht wirklich eine Entwicklung gesehen. Und ich sehe es da ähnlich wie du, also dass er einfach für mich sowohl offensiv als auch defensiv sehr soft wirkt, eben nicht wirklich dahin geht, wo es weh tut und dann eben halt diese Dreier nimmt. Und wenn du halt dann eben noch schlecht triffst, dann gibt es halt wirklich kaum noch etwas, was er dem Spiel irgendwie beitragen kann. Ne? Also ich finde auch, dass er körperlich sich nicht nochmal wirklich entwickelt hat. Also da gibt es ja auch Spieler, mir ist es wie gesagt bei Porzingis dieses Jahr total aufgefallen, dass der auch mit der ganzen Zeit, die er jetzt vom Platz war, dass er das sehr genutzt hat, um eben körperlich noch ein bisschen aufzubauen. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr kräftig aus im Vergleich. Markkanen, finde ich, sieht tatsächlich immer noch genauso aus wie in seiner Rookie-Saison und ist für mich jetzt an so einem Punkt, wo ich mir dann die Frage stelle, ist er vielleicht auch ein bisschen überbewertet gewesen nach
Frank Kaminsky.
Ja, vielleicht.
Ich meine, so wie er jetzt gerade spielt, ist er eigentlich Frank Kaminsky. Also würde es einen Unterschied machen, wenn man Frank Kaminsky da jetzt gerade bei den Bulls reinstellt? Also ich würde keinen Spieler, der in dem Alter ist, er ist jetzt 22 und 186 Tage, abschreiben. Und das kann auf jeden Fall wieder besser werden. Und eigentlich würde man ja sogar erwarten, dass es jetzt eher wieder in die Richtung geht, was er vorher schon in fast 150 Spielen gezeigt hatte. Dahin wieder so zurücktendiert. Und auch wenn man jetzt gerade sieht, wie Wiggins, Ingram und so weiter sich alle noch weiterentwickeln, das, also man darf niemanden abschreiben. Nein, natürlich. Und bei so einem jungen Spieler muss man immer irgendwie positive Gedanken auch noch beibehalten, aber jetzt gerade sieht es halt schon übel aus. Und da ist halt wirklich auch so ein bisschen so die Sache insgesamt. Du hast ja schon gesagt, er ist nicht so besonders gut darin, sich seinen eigenen Wurf zu kreieren, er ist nicht besonders schnell, er ist nicht besonders athletisch, er spielt nicht körperlich, vorne und hinten, und das ist ja eben auch so ein Problem. Ne? Levine und Markan spielen beide eigentlich Basketball nach dem Motto, bitte nicht anfassen. Ich möchte am liebsten hier übers Feld laufen und niemanden berühren. Und das ist eben schon ziemlich problematisch. Ne? Das ist, so kann man das eigentlich nicht machen. Und gerade wenn es die besten Spieler sind. Da habe ich gerade mal eine ganz interessante Frage, Nils, die sich daraus dann jetzt eben auch ergibt. Levine natürlich jetzt gerade mit einem sehr guten Spiel. Markan erst zweimal in dieser Saison über 20 Punkte gemacht. Aber wer ist denn für dich jetzt aktuell gerade der beste Spieler im Bulls-Kader und wen würdest du so in 2-3 Jahren als den besten Spieler der Bulls sehen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also auch wenn Lavin jetzt so ein gutes Spiel gemacht hat, ist er für mich tatsächlich nicht so hoch im Kurs. Hat verschiedene Gründe. Vor allem finde ich, dass er, ähnlich wie du es bei Westbrook beschrieben hast, bei den Rockets, dass er einfach viele schlechte Entscheidungen trifft. Und das ist also zum einen seine Entscheidungen so in entscheidenden Situationen, dass er schon sehr auch diesen ISO-Hero-Ball sucht. Es sind aber auch viele so schlechte Pässe im Fastbreak, also oftmals die Entscheidung, wann gepasst wird, wie gepasst wird. Und ich finde, er macht einfach viele Fehler, viele unnötige Turnover. Und sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ist er, also hat er wirklich nicht so ein wirkliches Gespür. Er ist eigentlich vor allem gut, wenn er den Ball in der Hand hat und sich selber halt irgendwie was kreieren kann. Und da hat er eben Tage, wo er 49 machen kann, aber es kann sein, dass er im nächsten Spiel 30% Field Goal und 11 Punkte macht. Und da fehlt auch auf jeden Fall so ein bisschen die diese konsequente, gute Spielweise, die es dann halt auch einfach so braucht. Und er ist für mich auch einfach nicht der Spielertyp, der dann ein Team so wirklich so trägt, wenn es dann irgendwie mal nicht so läuft, dass er halt in diesen Momenten dann die entscheidenden Plays macht. Und da ist natürlich jetzt eine große Ausnahme für meine Argumentation, eben dieses Spiel gegen Charlotte, wo er es am Ende so gerissen hat. Das muss er eben noch ein paar Mal mehr aufs Parkett legen, um dann auch wirklich in der Form zu überzeugen. Und deswegen ja, sind für mich Markkanen und Lavin zwar irgendwie aktuell die größten Namen, aber perspektivisch sehe ich da nicht so viel. Da würde ich eher sagen, dass von Wendell Carter noch ein bisschen was zu erwarten ist. Also bei ihm ist ja schon hervorzuheben, dass er 20 Jahre alt ist und wirklich schon gute Sachen auf dem Platz macht. Also er hat ein sehr gutes offensives Gespür und ich finde ihn auch defensiv wirklich gut. Es ist die Frage, ob er so ein überragender Verteidiger werden kann. Er hat dann auch nicht die extremsten Maße. Aber ich glaube, er ist schon auf jeden Fall ein Spieler, der so ein All-Star-Level erreichen könnte. Und ich finde auch Coby White wirklich interessant. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es einfach so ein streaky Spieler ist, der aber, also er ist ja schon recht klein und
er ist gar nicht so klein, er sieht zu klein aus irgendwie. Ja? Der ist glaube ich 6'5".
Okay, das geht eigentlich, ja. Ist er so schmal? Ich weiß gar nicht, woran es liegt.
6'4", 1,93
Meter. Okay, ja, also schon eine solide Guardgröße eigentlich. Der hat auch mal wieder so Flashes, wo er auf jeden Fall überzeugen kann. Sie sind ja auch die beiden, das erste Mal bei den Chicago.
Der hat jetzt auch gegen Charlotte so ein krasses Spiel gemacht.
Ja, die sind die ersten
beiden. Und der hatte jetzt schon mehrere so Explosions, ne? Das war jetzt wieder 28 Punkte. 12 von 19 aus dem Feld.
Von daher Coby White für mich jemand mit so ein bisschen Upside auf jeden Fall. Ob das jetzt tatsächlich auch so in so eine All-Star-Qualität gehen könnte, da wäre ich erstmal noch mit vorsichtig. Und für mich ja immer noch die große Frage, was ist eigentlich mit Otto Porter? Jetzt ist sein Knöchel ja anscheinend doch ein bisschen stärker verletzt, ein Bone Bruise, und er kommt jetzt wieder rein. Hat mir aber auch schon vor dieser Knöchelverletzung eigentlich nicht so gefallen. Das ist für mich halt so auch der größte Negativaspekt in dieser Saison. Also ich hätte mir schon erwartet, dass Otto Porter dieses Team defensiv so ein bisschen auch tragen kann und auch eben sein Shooting mit einbringt. Und er ist ja auch der Spieler mit dem höchsten Gehalt. Er hat seinen Max-Deal ja bekommen. Und da hätte ich mir halt schon erhofft, dass er sich da ein bisschen stärker einbringt. Die Saison ist natürlich auch recht jung und es war alles ein bisschen wackelig. Könnte sein, dass das von ihm alles noch kommt. Aber das wäre für mich eigentlich aktuell so der größte Name gewesen, hättest du mich vor der Saison gefragt. Und das ist für jetzt, um da ein Fazit zu ziehen, auch so das größte Problem, dass ich aktuell nicht das Gefühl habe, sie haben jetzt den Spieler schon erwischt, um den man ein richtig gutes Top-Team aufbauen kann. Das sind für mich zum Teil eben gute Spieler, aber eben kein Zion, kein De'Aaron Fox, eben noch nicht die Creme de la Creme dabei.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich sehe auch Lavin als einen guten Spieler, wenn er vielleicht die zweite oder dritte Option ist. Und auch wenn er die richtigen Leute um sich herum hat. Also die Defense ist ja jetzt gerade schon auf jeden Fall deutlich besser geworden. Was besonders auffällig ist bei den Bulls, also ich kann ja einfach noch mal kurz ein bisschen sagen, wie das so aussieht mit den Zahlen, was gerade das Team auch so auszeichnet, spielt natürlich auch so ein bisschen mit rein, wie die Leute bisher performt haben. Aber sie treffen halt unglaublich schlecht. Eins der schlechtesten Teams überhaupt in der Liga im Finishing. Aber in der Defense läuft es ganz gut. Vor allem, weil sie so aggressiv sind. Und weil sie die meisten Steals der Liga holen, die meisten Turnovers forcieren und sehr hart spielen insgesamt in der Defense und viel faulen, wo dann eben teilweise Lavin und Markkanen eben so ein bisschen rausfallen, aber die anderen machen dann einen sehr guten Job. Und ja, das ist halt schon so ein bisschen gerade so das Ding. Ne? Sie treffen nicht besonders gut. Die Defense ist leicht verbessert, aber das trägt dann eben auch nicht unbedingt Früchte. Und es ist eben auch bisher alles gegen relativ schwache Teams zustande gekommen. Und ja, da muss man wirklich einfach sagen, den Spieler, den man braucht, um richtig gut zu sein, den haben sie nicht. Und die Spieler, die sie haben, sind ziemliche Wundertüten, wie Lavin jetzt gezeigt hat. Da kommt so eine Scoring Explosion und die drei Spiele davor waren absolut zum Vergessen. Und da muss man einfach mal sehen, wie das so läuft. Und dass die Otto Porter verloren haben, das ist auf jeden Fall schon ein krasser Punkt, weil für so ein Team wie die Bulls ist Otto Porter schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler, den man dann eben nicht so leicht wegsteckt. Und ja, Coby White finde ich schon krass, was der für eine Usage gerade hat und wie der aufs Feld kommt. Spielt mit super viel Selbstvertrauen, nimmt fast 50% seiner Würfe von der Dreierlinie und trifft die mit 35,6%. Das ist schon mal ziemlich gut, finde ich, weil das war schon, glaube ich, eher ein Fragezeichen bei ihm, ob er so ein richtig guter Schütze sein kann. Und er ballert halt alles drauf. Der hat eine riesen Usage und teilweise sieht es eben schon dann richtig gut aus. Und die Bulls brauchen es halt auch einfach. Ne? Ist natürlich immer die Frage, ob man einem Rookie gleich so das völlig grüne Licht gibt, aber den Bulls bleibt kaum was anderes übrig gerade.
Ja, auf jeden Fall. Also, was mir ganz gut gefällt bei den Bulls, ist die Bank. Ich finde, sie haben halt für so ein eher mäßiges Team eine gute, solide Bank. Also Thaddeus Young von der Bank zu bringen, ist ein ziemlicher Luxus. Chris Dunn als Backup-Point-Guard ist ziemlich nice, weil er auch einfach ein guter Verteidiger ist und einfach als Backup-Point-Guard sehr gut geeignet. Und da bringen sie halt schon viel, viel Defense und es waren auch einige Spiele jetzt dabei, wo die Bank so ein bisschen dann auch mal so ein Spiel gewonnen hat, ne? Und das ist dann schon so ein bisschen so das Plus. Daniel Gafford hatte jetzt auch ein Spiel, wo er so voll durchgedreht ist, 20 Punkte gemacht hat. Das fand ich auf jeden Fall auch noch ganz spannend.
Da wird auf jeden Fall einiges noch probiert, ne? Ja. Daniel Gafford, dann Archie Diakono hat eine Riesenrolle, hat teilweise vierte Viertel durchgespielt, spielt auch teilweise mehr als Tomas Satoranski. Das ist schon ganz interessant. Dann Shaq Harrison hat jetzt ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Detroit und ist da auch so ein bisschen in die Rotation reingekommen, auch weil Chandler Hutchinson verletzt ist jetzt auch noch gerade, hat dann eben Shaq Harrison ein Spiel gegen Detroit gestartet und dann einen richtig guten Job gemacht, ein richtig gutes Spiel. Echt starke Defense gespielt, also sieht man selten jemanden, der so krass am Mann verteidigt, dass kaum ein Dribbling möglich ist. Das war schon ziemlich gut, war auch nur gegen Detroit, macht er gegen die meisten anderen Teams dann eben wahrscheinlich nicht. Ja, was ich bei den Bulls irgendwie so ganz interessant finde an den Rotations, ist, dass viele komplette Bank-Lineups drauf sind, also wirklich so, das sieht immer so aus wie in Blocks. Ich habe da so eine Seite NBA Viz, wo man immer sehen kann, wer wann gespielt hat. Starter, Bank, Starter, Bank, Starter. Also da ist wenig so richtig durchgemischt und ich glaube, dafür macht die Bank das gerade schon ganz gut. Also die Bank ist wirklich, wie du gesagt hast, teilweise wirklich recht erfolgreich. Also Coby White, Chris Dunn, Thaddeus Young, Archie Diakono, die machen das schon ganz gut da. Und dann eben mit so ein paar Leuten reingemixt. Was ich aber ziemlich interessant finde, ist, dass Zach LaVine und Lauri Markkanen fast immer zusammen auf dem Feld sind. Und auch Wendell Carter fast immer mit denen zusammen auf dem Feld ist. Und da würde mich doch einfach auch mal interessieren, wie das aussieht, wenn man die mal ein bisschen staggert. Denn gerade wenn Markkanen so große Probleme hat, gerade sein offensives Spiel zu finden, dann wäre es doch sehr interessant, ihn am Ende vom ersten Viertel und am Anfang vom zweiten drauf zu haben, wenn schwächere Verteidiger meistens drauf sind und Bankspieler, und dann kann eben er da vielleicht sich ein bisschen das Selbstvertrauen holen und die Bank-Units, die auch nicht so mit Shooting gesegnet sind, da so ein bisschen unterstützen. Also ja, es ist halt schon viel dabei, wo ich sagen muss, dass Jim Boylan nicht so ein besonders glückliches Händchen hat und auch nicht so, für mich nicht so besonders kompetent wirkt oft. Ja. Auch die Aussagen, die er teilweise so macht. Ja. Da ist schon, glaube ich, viel, was man besser machen könnte, die Spieler in bessere Situationen bringen und so. Ich glaube, sowieso bei ihm ist auch so ein bisschen das Problem, er ist halt ein sehr guter Defensivcoach. Mhm. Und ich habe ihn auch schon mal live gesehen, habe schon mal so eine Coaching-Klinik bei ihm mitgemacht, als die Spurs in Berlin waren. Und man kann sich auch einige Sachen bei YouTube von ihm ansehen. Es ist alles immer nur Defense. Mhm. Er war bei den Spurs halt auch der defensive Koordinator. Und Offense eben nicht so besonders gut. Ich finde, man merkt es halt auch irgendwie einfach. Also das offensive Rating war ja jetzt lange Zeit auf dem 30. Platz, jetzt halt gerade 25. Und ich weiß nicht, wie man mit ihm da rauskommen soll, denn es sieht so uninspiriert aus und wir haben ja auch viele von den Sachen, die da passieren, schon besprochen. Also da würde ich sagen, es echt bleibt viel zu wünschen übrig.
Definitiv. Ja, also mit den Playoffs wird es wohl eher nichts. Was meinst du?
Nee, ich sehe sie auch als Team, das da wahrscheinlich nicht hinkommt. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen besser werden kann. Also wenn Otto Porter zurückkommt, wenn Lauri Markkanen einigermaßen sein Selbstvertrauen und sein Spiel zurückfindet und sich das alles auch noch so ein bisschen einspielt, Kobe White vielleicht nicht ganz so inkonstant ist, sondern so ein bisschen so ein Level findet, auf dem er dann eben auch konstant spielen kann und zum Beispiel so Leute wie Thaddeus Young da noch ein bisschen besser auch irgendwie ihre Rolle finden, dann können die, glaube ich, schon einfach noch solider werden. Aber es ist natürlich schon die Frage, wo geht man hin mit diesem Team? Ne? Dieses Team gewinnt im Moment nur gegen die schlechten Teams. Also ich habe da auch einen Podcast gehört, wo das besprochen wurde. Ich glaube, bei Dunkdown war es, es war bei dem Chicago Bulls Podcast von Lockdown, dass in der vergangenen Saison eben auch fast kein Spiel gegen die guten Teams gewonnen wurde. Und wenn man eben so einen Kader hier gerade hat, dann ist natürlich schon die Frage, wo geht man hin? So, ne? Mhm. Wo ist irgendwie die Hoffnung? Wer ist die Hoffnung hier? Und ich kann es im Moment nicht wirklich sagen. Also ich glaube, Lauri Markkanen wird auch eher schwierig. Da sehe ich einfach keinen Spieler im Kader mit Starpotenzial. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie macht man es? Aber ich bin ja selber schon auf jeden Fall der Meinung, man sollte trotzdem mit so einem Team versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Es geht auch um die Kultur, es geht darum, dass die Leute lernen, es geht darum, dass man als Team zusammenwächst, es geht darum, dass man auch sieht, was man hat. Und das kann man eben nur, wenn man versucht, richtig guten, den bestmöglichen Basketball zu spielen. Und mit den veränderten Lottery Odds ist es ja sowieso nicht gesagt, wo man landet. Da waren jetzt viele Beispiele dabei von Teams, die von 11 auf die ersten 4 Plätze gegangen sind, zum Beispiel. Also, da man es eh nicht weiß, sollte man einfach versuchen, mit diesem Kader den bestmöglichen Basketball zu spielen und ja.
Ja, ein weiteres Argument dafür wäre eben auch noch das generelle Interesse von Free Agents und Free Agent Signings, was sich jetzt auch gezeigt hat, dass Free Agents die großen Kaliber gerne zu Big Market Teams wollen und gleichzeitig aber eben auch nicht zu Teams, die so extrem im Tabellenkeller sitzen. Für die Bulls würde das Argument des Big Markets ja schon noch zutreffen. Und wenn sie es schaffen, halt in den nächsten Jahren wirklich passable Lineups aufs Feld auch zu stellen, dann könnte es für den einen oder anderen großen Fisch natürlich auch noch immer interessant sein. Also Anthony Davis zum Beispiel hat sich ja jetzt auch schon mal so geäußert, dass es irgendwie auch cool wäre, in Chicago zu spielen.
Ja, aber Anthony Davis hat auch echt einen Schaden, was solche Sachen
angeht. Ja, schon so ein bisschen. Ich kann es auch gar nicht so genau einordnen, ob man sowas dann als solcher Spieler sagt, um dann halt noch ein bisschen weiter im Gespräch zu bleiben und in dem Sinne interessant zu bleiben. Vielleicht, ja, vielleicht ist es auch wirklich für ihn für die Zukunft immer interessant. Es ist ja auch die Frage, ob er jetzt nochmal einen richtig großen, langen Vertrag unterschreibt oder ob er dann, wenn es jetzt auch nicht im nächsten Jahr ist, dann so in den nächsten Jahren doch nochmal irgendwie interessiert ist an einem Team wie den Bulls als Heimatstadt. Aber genau, so wie es jetzt eben mit den New York Knicks gelaufen ist in dieser Saison, die sich da wieder mal große Hoffnungen gemacht haben, aber die einfach ansonsten kein gutes Team aufs Feld stellen. Und dann hat natürlich auch kein Kevin Durant und kein Kyrie Irving Lust, dort zu unterschreiben. Und sollte sicherlich auch immer im Hinterkopf des jeweiligen Managements sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich muss sagen, wenn ich mir das alles so ansehe, ich finde einfach, Jim Boylan hat nicht so wirklich das Format, als NBA-Head-Coach durchzugehen bei mir. Wenn ich das so sehe, wie die Bulls spielen, defensiv sicherlich ganz gut, aber dann soll er doch bitte eher der defensive Koordinator werden. Und da muss man jemanden holen, der, finde ich, auch so vom Teammanagement her und vom ganzen Auftritt her einfach das Team da so ein bisschen besser repräsentiert. Ich finde, er wirkt einfach wie jemand, der der Rolle nicht so ganz gewachsen ist.
Ja, es war auch schon
so ein bisschen unbeholfen teilweise und so.
Ja, es war auch schon so ein holpriger Start in der letzten Saison, ne? Dass da teilweise ein bisschen rebelliert wurde. Irgendwie nach dem Spiel wollte er nochmal ein hartes Training machen. Ich krieg's nur noch so halb zusammen, aber da gab es auf jeden Fall einige Spieler, die dann nicht zum Training erschienen sind oder sich in irgendeiner Weise aufgelehnt haben. Da gab es auf jeden Fall schon den einen oder anderen Clash, wo er dann so ein bisschen hart durchgreifen wollte. Und das kam entsprechend nicht so an. Wird dann weiter zu beobachten sein, wie sich das so entwickelt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall nicht die besten Aussichten für die Bulls. Und so haben wir den Tabellenkeller im Osten so ein bisschen durchleuchtet. Die Houston Rockets an der nicht ganz
spielen. Ja, wir haben das vorhin gar nicht nochmal beantwortet, ne? Wie wir sie so sehen, jetzt Wins in der Regular Season und was da in den Playoffs möglich ist.
Genau, also Playoffs können wir für die Bulls dann eher rausnehmen. Und Wins ist halt immer die Frage, wann geht so ein Team irgendwie in Tanking-Modus? Also wenn es jetzt bei Otto Porter noch länger dauert und sie halt dann doch mehrere Spiele verlieren, dann schmeißen sie vielleicht auch die Fahne und dann geht es so ganz übel aus. Ansonsten hätte ich jetzt sowas erwartet wie 30 Siege.
Ja, 30 hört sich für mich auch immer noch so nach einer Zahl an, die möglich ist. Ja. Aber kann auch drunter landen, ja. So wie es gerade aussieht. Ja. 30 ist da schon vielleicht so.
So das obere.
Damit könnte man wahrscheinlich schon ganz zufrieden sein. Ja. Und dann nochmal zu den Rockets. Du hattest mich das vorhin gefragt. Ich hatte jetzt schon mehrfach angemerkt, ich sehe die Rockets als Team, das in der Regular Season sehr, sehr viele Siege holen wird.
Ja.
Und wahrscheinlich auch im Westen die Möglichkeit haben wird, in der Regular Season die meisten Siege zu holen. Ich habe sie ziemlich hoch geschätzt beim Power-Ranking schon vor 2 Monaten oder so. Ich glaube, 58 habe ich da gesagt. Sehe ich auch immer noch möglich. Also ich glaube schon, dass es so in die Richtung gehen wird. Aber dann in den Playoffs, da sehe ich eigentlich dann große Probleme in der zweiten Runde. Ich glaube nicht, dass sie die zweite Runde überstehen werden.
Ja, es ist, hängt natürlich sehr stark davon ab, welche Matchups dann zustande kommen. Oder wenn sie in der zweiten Runde vielleicht ein passendes haben. Ah, wer könnte es im Moment sein? Es könnten die Lakers sein, es könnten die Nuggets sein, die Clippers. Alles nicht so easy. Also da würde ich mich dir vielleicht anschließen. Erste Playoff-Runde, ja. Zweite Playoff-Runde, nein. Erfolgreiche Saison, ja. Vielleicht sowas wie, sagen wir mal, zwischen 50 und 55 Siegen, irgendwie so. Ja, 50 würde ich ihnen zutrauen. Irgendwo da.
Ja, also mein Gefühl ist auch eher so, dass es vielleicht so ein bisschen weniger werden könnte als 58. Das ist schon auch eine hohe Zahl so vom Gefühl her, aber ja, so 55 traue ich ihnen auf jeden Fall zu.
Ja, dann wird auch da auf jeden Fall nah beieinander mit der Analyse. Dann schauen wir mal, welche Teams wir uns das nächste Mal vornehmen. Ich glaube, wir haben da jetzt diesen etwas tieferen Einblick ganz gut geschafft. Bin auf jeden Fall ganz gut zufrieden mit den Sachen, die wir da so rausgestellt haben. Wenn euch.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das. Wollen wir das schon sagen, welche Teams als nächstes kommen oder eher noch nicht? Weil ich weiß es schon. Und in der nächsten Folge ist Tom Schneider dabei. Ja. Und wir lassen uns erstmal ein Geheimnis. Und wenn ihr Interesse habt, euch dazu zu äußern, ob ihr das lieber wissen wollt oder nicht, dann könnt ihr das gerne nochmal an uns weitergeben. Aber wir lassen es erstmal als Geheimnis.
Sehr schön.
Überraschung.
So machen wir es. Dann also der nächste Pod mit Tom Schneider. Und hatten wir da schon einen Termin oder so? Oder ist das?
Haben wir noch nicht festgemacht. Aber ja, wahrscheinlich wieder so 10 Tage weiter oder so ungefähr.
Ja, wunderbar. Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Die zweite Ausgabe des NBA-Tauchgangs zur laufenden Saison. Und wenn es euch gefällt, dann erinnern wir gerne nochmal daran, dass es für uns sehr schön ist, wenn ihr so Bewertungen schreibt, den Podcast ein bisschen bewertet, vielleicht auch richtig eine inhaltliche Bewertung gebt. Sowas bringt uns so ein bisschen nach vorne bei gewissen Listen, die anderen Leuten angeboten wird, die Basketball-Podcasts hören. Und wie gesagt, auch noch vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen von Hörern überall aus Deutschland, die uns unterstützen, uns gerne hören und uns Mut zugesprochen haben, den Podcast weiterzuführen, was wir auf jeden Fall auch tun. Und Arne, vielen Dank dir fürs Gespräch.
Ja, danke Nils. Danke Leute fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut, bis dann.
Ciao.
Ciao.